Lenny.
Jonas.
Hello, ich hab ein kleines Quiz für dich.
Hilfe.
Eigentlich wäre auch Alper hier heute im Podcast, aber der ist leider krank. Deshalb
gute Besserung.
Gute Besserung auf jeden Fall. Deshalb musst du jetzt einspringen und folgendes Zitatquiz mit mir lösen.
Oh nein.
Und gesucht ist ein Video.
Ein Video.
Und ich lese dir jetzt drei Zitate vor und du musst ungefähr sagen, was das für ein Video ist. Du musst dann nicht den genauen Titel sagen. Okay. Ich sag nur, es ist ein Video. Mehr Infos kriegst du. Erstes Zitat.
Ja.
Hi, na, alles klar?
Ist es ein Podcast?
Nein, es ist kein Podcast.
Ist es eine... Aber es geht schon um Videos von uns. Schrägstrich.
Jein.
Okay. Ja, machen wir weiter.
Zweites
machen wir
nächstes Zitat. Ich versuche auch gar nicht, dich zu kopieren oder sowas.
Oh mein Gott. Okay, warte. Wenn ich keine richtige Ahnung davon habe, dann müsste es irgendwas Folgenbesprechungsmäßiges sein.
Auch nicht.
Okay. Es ist kein Podcast. Es ist. Hä? Okay, nee, mach mal weiter.
Okay. Alles, was ich will, ist eine Chance. Dass ihr mir eine Chance gebt. Das dauert bestimmt einige Zeit, bis ich akzeptiert werde, falls überhaupt.
Das ist das Video von Alper, wo er die Übernahme gemacht hat. Von der Filmfabrik.
Das Video, das heißt Alper. Abschied von Dominik, sein neuer Kanal, euer neuer Host. Weil heute ist ein Podcast hier auch, der Jubiläen. Heute. Vor 10 Jahren haben Alper und ich angefangen, die Filmfabrik zu machen. Also heute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wenn ihr das hört, ist es natürlich schon ein paar Tage später. Aber es sind jetzt wirklich 10 fucking Jahre her, dass wir, dass Alper und ich das zusammen angefangen haben. Marius kam so ein bisschen später mit dazu. Wir haben auch einen kleinen Post gemacht auf Instagram, wo man noch mehr drüber erfahren kann. Es sind da auch ein paar Bilder noch mit dabei. Deshalb guckt da mal gerne rein. Aber genau, es sind jetzt 10 Jahre her.
Das ist crazy. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Dankeschön.
Also das heißt, ihr beide habt dann auch 10-Jähriges.
So. Wir haben heute quasi unser 10-Jähriges und Alper ist.
Aber ich kann. Scheiße, ey. Weißt du, der hat sich nur gedrückt, weißt du, der hatte Lampenfieber. Ja. Der war nicht gerade darauf vorbereitet. Aber ich find's crazy, weil wenn ich so daran zurückdenke, ich habe dieses Video vor 10 Jahren nämlich auch geguckt.
Echt?
Doch, ja, natürlich. Ich bin ja wirklich Fan der ersten Stunde. Ich habe auch damals ja auch die Videos von Dominik alle bei der Filmfabrik geguckt.
Oh,
und das ist crazy. Ich habe nicht gedacht.
Wie alt warst du vor 10 Jahren?
Vor 10 Jahren war ich 14.
14, krass. Ja. Okay. Und warst du da ein bisschen skeptisch?
Nee, doch, war ich 14, ja.
Warst du ein bisschen skeptisch, was so die Übernahme von uns, von der
Firma?
Gar nicht.
Ich war okay, einfach so, schön. Ich habe mich gefreut, ach, noch mehr Content. Ich war einfach happy, dass es weiterging. Ganz ehrlich, ja. Ich bin so, fuck the haters.
Ja, Alper hat auch in dem Video gesagt, es ist ja nicht, dass die beiden Kanäle in Konkurrenz stehen, sondern dass einfach ein weiterer Kanal hinzugewonnen
ist. Naja, aber dann hat der Dominik seinen alten Kanal aufgegeben, irgendwann später und dann einen neuen gemacht. Also wir haben ihn rausgeekelt.
Ja.
Ganz viel Liebe.
Ja. Und ist auch ein bisschen schade, weil Alper heute nicht hier ist, weil heute zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, also ab heute Freitag, an dem Tag hat Alper eigentlich Geburtstag. Deshalb Happy Birthday, Alper.
Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe ganz ehrlich, dass er wirklich an seinem Geburtstag wieder gesund ist. Das
ich
ihm ganz sehr und dass er weiter Indiana Jones spielen kann.
Auf jeden Fall. Er hat gemeint, er guckt gerade keine Filme mehr, keine Serien.
Wirklich.
Er spielt nur Indiana Jones.
Aber ganz ehrlich, fair enough. Ich wünsche dir, das wäre auch mein Leben.
Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen wie Filme gucken, weil ich meine, was ist Indiana Jones? Woher kommt das?
Ist ein Film.
Ja, glaube ich. Ja. Und ich habe ja gesagt, es ist der Podcast der Jubiläen. Wir haben 10-Jähriges, wir haben Alpers Geburtstag, wir haben aber auch in 2 Tagen am Sonntag May the 4th. Also den Star Wars Day.
Das ist ein Wortspiel.
Ja.
Wusstest
du? Nee, echt?
Ja.
Ich habe gestern tatsächlich auch den Wikipedia-Artikel darüber gelesen. Das kommt auch gar nicht von Star Wars. Das hat irgendwas mit Margaret Thatcher zu tun. Ursprünglich.
Okay.
Das Wortspiel kommt aus Großbritannien eigentlich.
Okay.
Wusste ich aber auch nicht. Aber jetzt ist es der Star Wars Day.
Ganz ehrlich, ist besser so.
Nee, ist besser so. Und was auch noch als Jubiläum ist, auch am Tag der Aufnahme hier am Mittwoch, ist der von der Naboo ausgerufene Tag des Wolfs. Alle, die...
Von Naboo, dem Planeten Naboo.
Stimmt.
Ich war wirklich ein bisschen verwirrt. Ich war so, okay.
Dieser Naturschutzbund.
wäre so, wo kommen ins
Star Wars 12?
Ja, ich war gerade wirklich so, ich war ein bisschen verwirrt, aber okay, gut. Die Naboo mit U, nicht mit Doppel-O.
Ja, genau. Und das sind sehr viele Jubiläen in diesem Podcast. Und
warum sind Wölfe interessant?
Warum sind Wölfe interessant?
Ja, also Tag des Wolfes. Ja. Das ist interessant für uns.
Ja, weil Schattenwölfe sind cool. Und vor kurzem hat ja auch George R. Martin die ersten zwei Schattenwölfe in Arm gehalten, die oder einen davon, die jetzt seit mehreren tausend Jahren wieder existieren.
Richtig. Ja. Bisschen creepy auch. Sagst du, wie ist das?
Bisschen, ja. So ein bisschen Jurassic Park-Vibes hat das schon, ne?
Voll. Aber hey.
Ja, deshalb herzlich willkommen zu diesem Jubiläum-Podcast.
Finde ich schon. Ich merke auch, hier ist eine gute Aura, dieser Podcast bisher.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wir haben heute einen pickepackevollen Podcast hier mitgebracht. Wir haben heute ein kleines Letterboxd-Quiz mit Listen, was ich mit dir gleich spielen werde, was der liebe Marc, der Community Management, gemacht hat. Dann reden wir ein bisschen über die Star Wars Celebration ganz kurz, weil da gab es ja ein paar auch interessante Infos. Wir sprechen auch über die Starts der Woche und vielleicht auch noch über ein paar Filme, die wir in der letzten Zeit geschaut haben oder Serien oder Bücher
oder
Zeitschriften. Richtig, wir machen alles, was mit Bildern und
Ton und allem Möglichen, ja. Ich bin auch sehr gehypt und vor allem gucken wir mal, ob das bei den Filmstarts, also beziehungsweise den Filmen, die wir so in letzter Zeit geguckt haben, ob das so eher gute oder eher schlechte Filme sind, ob wir ein paar Warnungen aussprechen, das gucken wir mal. Aber ich muss auch noch so eine Sache erzählen. Ich habe das nämlich am Wochenende gemerkt. Ich war in der Heimat, ich war auf so einer Party, wo so gefühlt meine ganze alte Stufe nochmal irgendwie so zusammengekommen ist. Und da habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, habe ich mit so einer Person geredet. Und wir sind dann irgendwie im Gespräch, habe ich dann, hier in Köln gab es am Wochenende nämlich auch das CO Pop. Und das ist so ein Musikfestival und da gab es einen Chiago Lookalike Contest.
Ja.
Und da habe ich dann einfach mal so ein bisschen darüber geredet und habe ich halt so gesagt, ja, es hat so ähnlich halt einfach ist der deutsche Timothy Chalamet Lookalike Contest gewesen. Und dann war sie so, wer? Und ich so, was meinst du? Sie so, wen meinst du? Ich so, Timothy Chalamet. Und sie so, hä? Und ich fand es einfach so krass, eine Person kennenzulernen, die Timothy Chalamet nicht kennt.
Aber sie ist auch in deinem Alter.
Sie ist in meinem Alter und ich finde es so krass. Also ich kann mir vorstellen, meine Mutter kennt selbst Timothy Chalamet.
Ja, das ist ja so der Leonardo DiCaprio unserer Generation.
Ja, und also ich finde, ich habe da nochmal gemerkt und ich glaube, ich muss jetzt mal so reflektieren. Ich weiß nicht, ob dir es auch so geht. Leben wir vielleicht in der Bubble? Vielleicht ist es so, dass Timothy Chalamet Menschen, die so gar nichts mit Film am Hut haben, auch wirklich gar nicht kennen.
Ja, aber wahrscheinlich. Ich weiß auch von vielen Personen, die Timothy Chalamet kennen, aber die halt nicht viele andere.
Ja, aber ich habe ihr auch dann ihn gezeigt.
Und kann er sie auch nicht?
Nein. Nee, diese Person kannte Timothy Chalamet nicht und ich fand's crazy.
Und sie kennt also auch nicht Dune?
Vielleicht schon, aber ich weiß es nicht.
Traurig.
Ja, ich weiß nicht. Ich fand's einfach nur krass. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, kennt ihr Timothy Chalamet bitte? Schreibt es mir einfach mal.
Oder du hättest sagen müssen, Timothée Chalamet.
Ja, dann wär's so, scheiße. Ja, okay, scheiße. Gut, das war mein Fehler. Aber glaubst du, Das ist sowas wie, wenn du nochmal irgendwie in die Heimat fahren würdest, glaubst du, dass es da Menschen geben würde, die Tim...
Safe.
Safe, okay.
100%.
Ja.
Ich kann da, glaube ich, auch mit, hey, guck mal, Thunderbolts läuft jetzt im Kino und also, was? Was ist das?
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube auch Menschen, die sich nicht aktiv mit Filmen beschäftigen, leben ein besseres Leben.
Ja, das kommt drauf an.
Ja.
Ja, nee, ich habe eher so, ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum ich von zu Hause weggezogen bin.
Weil die Timothy Chalamet nicht kennen. Die du so, ihr Banausen, ich ziehe von dannen.
Ich glaube, damals, als ich weggezogen bin, hat er noch seine Xbox-Controller angemacht. Ich glaube
auch. Und die kanntest du damals, noch die Videos.
Die kann den, ich war aktiv erster Abonnent.
Ja, nee, aber ich finde es immer noch so crazy, weil ich merke ja immer so, okay, ich habe ein Gefühl, wir sind ja auch wirklich Nerds, was das Thema Film und so angeht. Und
Nerds!
Und ich glaube einfach, dass wir so sehr krass in der Materie drinstecken. Und das war so ein kleiner Reality-Check einfach nochmal so. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht mehr durch die Welt und denke, dass alle Menschen Timothy Chalamet kennen sollen. Ja. So.
Ich bin aber auch nach Köln gezogen. Auch so, eine Sache war, ich wollte mehr so Gleichgesinnte finden. Mhm. Und ich finde es einfach schön, dass wir so ein großes Team haben, wo man einfach immer über
Filme sprechen kann.
Wo man Timothy Chalamet kennt. Und zum Beispiel auch nicht nur Dune von ihm kennt, sondern vielleicht auch Beautiful Boy
Beautiful Boy und Call Me By Name.
Call Your Name.
Oder Interstellar.
Oder Lady Bird.
Lady Bird. Oder The King.
Ja, aber ich glaube, ein Franchise, in dem Timothy Chalamet wahrscheinlich nie mitspielen wird, weil das, glaube ich, so auch einer der Tipps war, die ihm mal Leonardo DiCaprio gegeben hat, ist Star Wars. Und in Japan hat ja letzte Woche die Star Wars Celebration stattgefunden. Da gab es einige interessante Infos und auch so eine Sache, mit der ich auch niemals gerechnet hätte. Auch mit einer Person, die jetzt bald in einem Star Wars Film mitspielen wird, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass die mal zu Star Wars kommen wird. Weißt du, von wem ich rede?
Ich weiß, von wem du redest. Von Ryan Gosling. Aber da ist es genauso wie mit Timothy Chalamet. Ich hätte auch, also bei beiden Personen, ich kann sie mir auch wirklich nicht in Star Wars vorstellen. Also so optisch gar nicht.
Ja. Nee. Genau, nämlich der gute Ryan Gosling wird am 28. Mai 2027 in Star Wars Starfighter mitspielen. Und der ganze Film wird von Sean Levy umgesetzt und soll nach Episode 9 spielen. Deshalb bin ich mal sehr gespannt drauf, was das werden könnte. Ob Starfighter jetzt einfach so ein neuer Nachname wird wie Skywalker oder ob es wirklich um einen Starfighter geht.
Das ist so Stefan
Star. Stefan Starfighter.
Ja.
Siggi Starfighter.
Siggi Starfighter. Ja, aber ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Das ja. Ist aber es ist auch mal, ganz ehrlich, ich freue mich auch mal wieder auf einen neuen Star Wars Film. Jetzt, nachdem wir so viele Jahre nur sehr viele mittelmäßige Serien bekommen haben, ist das jetzt der erste Star Wars Film seit Star Wars 2009.
Seit 2019, oder?
2019, das sind dann,
das ist schon crazy,
sind dann 8 Jahre.
Das ist wirklich
hab
crazy.
Habe ich gerade zusammengerechnet in meinem Kopf.
Boah.
Krass, oder?
Stabil, Jonas.
Ja, aber ich glaube, das war auch mal gut, einfach so eine Filmpause zu machen, weil ja, ursprünglich hatten die ja vor, jedes Jahr einen Film rauszubringen und das haben die ja auch eine Zeit lang gemacht und das hat manchmal gut funktioniert, aber spätestens sein Solo dann nicht mehr.
Ja, ich meine, du merkst es, du siehst es ja beim MCU, also das ist so, wenn man jährlich mindestens einen Film raushaut, dass dann nicht alles auf einem ähnlich qualitativ hochwertigen Level ist.
Das stimmt. Und dazu können wir auch schon mal eine kleine Ankündigung machen. Und zwar bringen wir nächste Woche, solltet ihr unbedingt reinschauen, weil wir machen eine kleine Sache, ein Video, ein Ranking aller Star Wars Serien und Filme.
Kanonisch.
Kanonisch, genau. Das sind 26 Stück und ich bin schon sehr gespannt. Wir haben hier und da mal schon ein bisschen drüber gesprochen und es gibt ja auch so manche Meinungen, die jetzt
die falsch sind.
Die falsch sind, zum Beispiel das, egal. Das klären wir alles dann nächste Woche, aber ich bin da schon richtig hyped drauf. Wir machen das auch wieder mit unserem allseits beliebten Whiteboard.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr. Genau, aber es gab noch ein paar andere Infos von der Star Wars Celebration. Es wurde auch eine Serie angekündigt, eine Animationsserie, die 2026 rauskommen soll. Und zwar Star Wars Maul Shadow Lord.
Geil.
Eine Serie über Darth Maul.
Ey, ich finde das klingt geil. Aber ich muss wirklich, so geil Darth Maul auch ist, ich finde es, wenn du es irgendwie als deutschsprachiger Mensch konsumierst, ist es halt immer Maul. Es ist halt immer Maul. So, yeah. Weißt du, dann die Serie heißt ja wirklich einfach Maul.
Ich finde es auch, wenn du nicht weißt, was alles in den Serien passiert, da hat er ja in Clone Wars und Rebels kommt
auch
das mal vor.
Generell, wie er wieder belebt wird quasi.
Genau, weil er stirbt, also für Leute, die nur die Filme gesehen haben, stirbt er halt am Ende von Episode 1.
Und kommt Sachen nie wieder vor.
Aber es ist halt so eine coole Figur gewesen, dass sie sich zum Glück dafür entschieden haben, ihn noch mehr zu erforschen. Und auch, es gibt einen Comic, ich glaube, der ist auch Shadowlord oder sowas, wo es dann auch, der auch kanonisch ist, glaube ich. Den habe ich vor vielen Jahren mal gelesen und der echt gut war, wo er so ein Untergrundboss wird. Und das ist ja auch in Clone Wars und Rebels ein Thema. Aber genau, ich freue mich eigentlich auch sehr, auch wenn ich jetzt, da kommen wir auch nächste Woche zu, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Animationsserien im Star Wars-Universum.
Frech ist es. Finde ich frech, aber ich meine, du hast diese Meinung hat seine Daseinsberechtigung und das wird mir nächste Woche, glaube ich, auch vielleicht auch mit Fäusten reden.
Ja, mit Fäusten.
Wo wir was ranken werden.
Ja, wir machen so einen Lichtschwert-Contest.
Ich glaub,
wer gewinnt, der gewinnt.
Ich finde, es gibt nichts Trauriges, als sich mit so Plastiklichtschwertern zu prügeln. Ich finde, das hat immer was.
Aber es gibt so Leute, die das so richtig krass gut können.
Ja, das stimmt. So, und ich habe wirklich kranken Respekt vor diesen Menschen. Aber ich würde gerne mal einfach mich mit 7 Jahren sehen, wie ich.
So wie das Star Wars Kid.
Ja, wie das Star Wars Kid mit seinem Plastiklichtschwert rumgefurtelt hat. Das, so war ich auch. Ich glaube, das war peinlich. Das, ja.
Wahrscheinlich. Und genau, dieses Jahr erscheint auch noch eine andere Serie. beziehungsweise eine neue Staffel von Star Wars, die Abenteuer der jungen Jedi.
Yay.
Die werden wir auch besprechen nächste Woche.
Vielleicht werden wir die bis dahin auch endlich gucken können. Weil das ist ja so diese eine Star Wars-Serie, die wirklich niemand von uns geguckt hat.
Ja, aber die ist ja auch wirklich auf ein sehr junges
Publikum also wirklich geschnitten. Jung.
Das steht ja auch das schon im Titel, jungen Jedi.
Genau, das wird dir in die Wiege gelegt. So, und ja. Aber ich bin ein bisschen hyped. Also ich finde es irgendwie auch ganz gut, dass sie jetzt nicht so wirklich krass viele Pläne jetzt offenbart haben, dass man so merkt, okay, gut, die haben so einen Fahrplan mit ihren guten Titeln, aber die übertreiben jetzt nicht.
Ja.
So, ich finde, das klingt alles erstmal so ganz gut, dass sie so gesittet und mit einem Plan an dieses Ding rangehen.
Und zusätzlich, es gibt halt ein wirkliches Startdatum für diesen Film, weil es sind ja tausende Projekte so in der Pipeline, eine Trilogie von Ryan Gosling, ein Star Wars Film von Taika Waititi, ja. Alles Mögliche. Aber jetzt haben wir endlich mal ein Startdatum für was. Ich bin auch so ein bisschen müde, Star Wars müde. Und jetzt nach Endor wieder nicht so, also ja. Weil ich die ja großartig fand. Aber jetzt mal wieder einen Film im Kino zu sehen, ist auch mal was anderes wieder. Und da freue ich mich auch drauf.
Ja, ich auch.
Mein Ryan Gosling ist ja schon mal ein gutes Verkaufsargument.
Das stimmt, aber ich frage mich trotzdem, wie er da eingebaut wird.
Ich fände es auch witzig, wenn hier Star Wars, die Abenteuer der jungen Jedi, ich glaube, das spielt in der High Republic, also viele hundert Jahre vor Star Wars Episode 1. Ich fände es eigentlich lustiger, wenn das dann so irgendwann das einholt und das Ende von die Abenteuer der jungen Jedi ist die Jünglingsszene aus Star Wars Episode 3. Und das ist quasi das Staffelfinale.
Das ist so schlimm. Oh, ich habe hier auf Instagram habe ich den Schauspieler von der den berühmten Jüngling
Monolog. Der so zurückschaut.
Genau, ja, genau. Der hat so ein Instagram-Reel hat er jetzt hochgeladen, wo er so mal die ganze Geschichte erzählt hat, wie er an diesen Job gekommen ist und alles Mögliche da abgelaufen ist. Und das war so sehr interessant. Er hat auch so gesagt, er war so auch als Kind schon so richtiger Star Wars-Nerd.
Boah, dann, wie geil ist es dann in Star Wars?
Ja, genau. Und dann als Kind kommst du dann in Episode 3 rein, wie geil ist das? Und er hat dann auch so erzählt, dass Hayden Christensen ihn dann da so erschreckt hat, so ein Buh gemacht hat. Ja. Und deswegen halt dieser Gesichtsausdruck dann da kommt.
Dass Hayden Christensen wirklich ein Schwert rausgezogen hat und ihn töten wollte.
Ja. Und vor allem auch irgendwie, das Ding ist, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber seine Figur hat sogar einen Namen. Und diesen Namen.
Jede Figur hat einen Namen.
Ja, ja, aber die hat nicht offiziell einen Namen. Den Namen dieser Figur ist nur aus dem Casting-Call auch bekannt. Ach so. Also, weil irgendwie so im Casting-Ding stand halt dieser Name drin und der ist aber nie offiziell geleakt worden. Und er hat jetzt tatsächlich den Namen von seiner Figur geleakt. Ich habe aber den Namen vergessen. Das ist bestimmt irgendwie plopp, plipp, plopp.
Plopp, plopp. Oder Schmie.
Schmie. Schmie. Schmu einfach. Ja, nee, das fand ich irgendwie so interessant. Ich habe auch hier Episode 3 nochmal im Kino geguckt jetzt.
Zweimal, ne?
Zweimal.
Und du hast eine Kritik zugemacht.
Aber ich habe eine Kritik zugemacht. Das ist ja crazy. Und ich weiß nicht, ob ich diesem Ranking jetzt nächste Woche sagen soll nochmal oder ob ich jetzt nochmal einen kurzen Exkurs.
Willst du jetzt schon die Shots feiern?
Ja, ich weiß es nicht. Ach komm, ich sag's jetzt mal schnell. Ich habe Episode 3 noch im Kino geguckt, wir haben das ja auch hier im Team geguckt. Und ja, ich fand's fantastisch. Es war so, ich habe mit unserem Social Media Manager Levin, der saß neben mir und wir hatten den Spaß unseres Lebens. Wir haben wirklich so bei jedem einzelnen Satz, der gedroppt war, der so ein Meme ist, wir haben uns eingekichert.
Das war ein Event.
Das war wirklich ein Event. So. Und weißt du, dass als kurz bevor, also gefühlt eine Minute bevor Obi-Wan Kenobi dann sein Hello there droppt, habe ich ihm auch so die ganze Zeit aufs Bein gehauen und ich so, es kommt gleich. Er sagt es gleich. Ja, und ey, ich hatte wirklich ultra viel Spaß, aber ich muss auch nochmal, sagen, so objektiv habe ich nochmal so gemerkt, der hat schon so seine Schwächen, aber es ist, glaube ich, so wirklich subjektiv mein Lieblings-Star-Wars-Film, weil er ist so iconic und er hat schon so echt coole Momente. Aber ich habe auch nochmal gemerkt, die Dialoge sind halt wirklich furchtbar. Mhm. Aber dadurch sind sie auch wieder ultra lustig und es macht ultra viel Spaß, den zu gucken.
Ja.
Und es sieht auch echt nicht mehr so gut aus. Also es gibt da so ein paar Elemente, die mir auch irgendwie erst auf der großen Leinwand aufgefallen sind. Zum Schluss, als Leia und Luke von Obi-Wan in der Hand gehalten werden, sieht man wirklich, wie dieses Baby in Obi-Wans Arm hin und her wackelt, weil das so digital
das
rein.
Ist die Macht.
Das ist die Macht. Genau, er wiegt es. Und auch generell die ganzen Klonsoldaten, die Köpfe sitzen manchmal nicht so genau auf den Körpern drauf.
Ja, und die sind halt auch wirklich alle durchanimiert.
Ja, es ist wirklich schlimm. Aber wie gesagt, es ist mein Lieblings-Star-Wars-Film.
Das ist auch eine der wenigen Sachen, die ich bei Ahsoka so cool fand. Da gibt es ja auch Flashbacks und da sieht man dann die Klonsoldaten, mal. Aber mal als Schauspieler mit der Rüstung dann an.
Ich fand's auch cool. So. Und das ist auch halt generell diese eine Folge mit Hayden Christensen dann auch nochmal, die hat ja auch hart gehittet.
Ja.
Aber ja, du sagst dann deine Meinung zu Episode 3 nächste Woche.
Ja.
Aber du bist ein bisschen traurig, dass du es nicht. Du warst im Urlaub, ne?
Ich war im Urlaub, also deshalb bin ich nur ein bisschen traurig, aber ich hätte den auch gerne nochmal im Kino gesehen. Vielleicht gucke ich mal, ich weiß nicht, ob der jetzt noch läuft.
Ich kann mir vorstellen, dass sie bestimmt, weil der hat ja nochmal so irre viele Geld eingespielt.
Ja. Ich würde auch gerne nochmal Episode 1 im Kino schauen.
Ey, ich auch. Ich finde Episode 1.
Das war mein erster Star Wars-Film im Kino.
Aber bist du ein Jar-Jar-Hater?
Nicht schon.
Aber mochtest du ihn als Kind? Weißt du das?
Ich glaube, als Kind war es mir egaler. Ja, okay. Da fand ich es nicht so schlimm.
Okay. Ja. Wie alt warst du, als du Episode 1 geguckt hast?
8 Jahre alt.
Boah, das muss geil
sein. Das ist das perfekte Alter
für. Aber hast du vorher Episode 4 bis 6
geguckt? Ja,
okay.
Mehrfach. Und das kam ja auch sehr oft im Fernsehen. Und immer wenn es im Fernsehen kam, habe ich mir einen reingezogen.
Oh, geil.
Ja.
Oh mein Gott, ich bin ein bisschen neidisch, dass du das so mitgemacht hast. Bei mir war es halt dann ja erst wirklich.
Manche Leute haben Star Wars Episode 4 quasi im Kino
mitgenommen. Ja, das ist auch crazy. Ja. Das ist auch crazy. Ich habe Episode 9 im Kino geguckt.
Das ist auch crazy. Das ist wirklich crazy. Ja, ich hab für dich ja ein Letterboxd-Quiz mitgebracht, das der liebe Marc vorbereitet hat. Es geht um Letterboxd-Listen. Es gibt ja so lustige Letterboxd-Listen. Nochmal kurz für alle, was ist Letterboxd? Das ist quasi die App, wenn ihr auf Filme steht, da könnt ihr Filme loggen, könnt sie bewerten, könnt Reviews dazu schreiben, könnt die in Listen packen, zum Beispiel in Watchlisten oder auch teilweise in Listen, die ziemlich witzig sein können, die sehr spezifisch beschrieben sind und wo dann genau zwei Filme reinpassen. Und dieses Quiz, werdet ihr gleich sehen, das ist ähnlich aufgebaut.
Mhm.
Und ich lese dir jetzt gleich was vor und es gibt auch immer wieder Tipps, falls du nicht drauf kommst. Und du musst dann quasi die dazugehörigen Filme finden.
Okay, ich verstehe.
Also es wird jetzt gleich, wenn ich es vorlese, wird es klar werden.
Okay.
Bist du ready?
Ich bin ready. Ich habe mal wieder Angst an der Quiz-Situation, aber ich versuche es.
Okay. Also, es sind gesucht zwei Filme. Filme aus 2004, in denen Harry Peter töten möchte, um den Tod seines Vaters zu rächen. Obwohl Peter seinen Vater eigentlich nicht getötet hat.
Okay, 2004.
2004, okay. Harry will Peter töten.
Oh, oh ja, okay, wir haben auf jeden Fall Spider-Man 2.
Das ist richtig.
Und dann hätten wir, glaube ich, noch, ich würde sagen, Harry Potter?
Und welcher?
Und der Feuerkelch.
Und welcher?
Der Feuerkelch?
Und welcher?
Und der Gefangene von Azkaban?
Richtig.
Okay, gut. Ach.
Genau, beide von 2004. Harry möchte Peter töten, obwohl Peter den Vater nicht getötet hat. Tipps wären noch gewesen. Beide Filme sind Teil von unterschiedlichen bekannten Filmreihen. Beide Filme haben knapp nicht 800 Millionen US-Dollar am Boxoffice erreicht. Und in beiden Welten gibt es reiche Goblins.
Starker Tipp. Das ist ein starker Tipp. Nee, ich war felsenfest davon überzeugt, dass der Feuerkelch 2004 erschienen ist. Deswegen habe ich da die ganze Zeit so drauf gepocht.
Nee, eins kam der erste raus.
2001 kam der erste raus?
Genau.
Okay.
Und dann kann man sich's.
Und dann einfach jährlich so weiter.
Ja, immer weiter. Das war zu der Zeit, wo so große Filme noch jährlich rauskamen.
Das stimmt.
Wo man nicht Jahre drauf warten musste.
Schlimm.
Du redest
über Dune.
Jetzt nicht zu
Dune. Geneva Dune
ist okay. Nee, Avatar.
Schlingel. Oh, ja. Nee, da können sie sich gerne nur 30 Jahre sein lassen.
Nee, James Cameron soll jetzt mal einen anderen Film noch machen.
Ich glaube nicht, dass der jemals
der hört nicht mehr auf.
Nee, der hört nicht auf.
Oder? Okay. Also, dieses Mal sind drei Filme gesucht.
Mhm.
Filme, in denen ein hoch angesehener Autorenfilmer seine eigene Scheidung im wirklichen Leben verarbeitet, indem er Scarlett Johansson in einer sich verschlechternden Beziehung mit einem Mann zeigt, der eine Art Content-Ersteller ist.
Okay. Das ist
ein bisschen viel, ne?
Das ist ein bisschen viel.
Okay, es geht um einen hoch angesehenen Autorenfilmer, seine eigene Scheidung im wirklichen Leben verarbeitet, indem er Scarlett Johansson in einer sich verschlechternden Beziehung mit einem Mann zeigt, der eine Art Content-Ersteller ist.
Das ist auf jeden Fall Marriage Story, haben wir da. Noah Baumbach.
Das ist richtig.
So, was hat Scarlett Johansson denn? Lass mich mal kurz überlegen.
Willst du noch einen Tipp haben?
Nee, warte,
noch nicht, noch
warte, 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 lass mich mal kurz in der Scarlett Johansson's Filmografie durchgehen. Avengers Endgame. nee. Oh Gott, was hat sie denn alles?
Das, diese Art Content-Ersteller ist auch das, so ein bisschen das mehr reinpassen.
Ich will jetzt nicht den Wikipedia-Artikel von Scarlett Johansson Filmografie durchgehen, deswegen haben wir einen Tipp raus.
Ein Tipp ist, alle diese Filme haben mindestens 4 Oscar-Nominierungen erhalten.
Habe ich ja schon gedacht, dass das in so eine Richtung geht.
Und Moment, ich gebe dir noch einen Tipp, das ist eigentlich ganz witzig. Ein Film in der Liste hat ein Wort im Titel. Einer hat 2 und der dritte hat 3. Also du hast jetzt Marriage Story.
Ist es der mit den 2?
Okay, genau, jetzt brauchst du noch einen mit einem Wort und einen mit 3 Worten, Wörtern.
Oh Gott. Ich weiß nicht, ob Taika Waititi sich scheiden lassen hat für Jojo Rabbit. Ob das ist... Ist es Jojo Rabbit?
Nicht Jojo Rabbit.
Okay, gut, das wäre ein bisschen weird. So, wenn er,
Jojo ist, glaube ich, zusammengeschrieben, oder?
Ich weiß es nicht. Jojo Rabbit. oh Gott, Scarlett Johansson. Es ist auch nicht die Insel von Michael Bay mit.
Nee.
Oh mein Gott.
Okay, ein Film ist von einer Regisseurin gemacht.
Ja.
Die einen Vater hat, der.
Lost in Translation.
Lost in Translation.
Oh mein Gott, I'm so stupid. Ja. Okay, stark.
Und Art-Content-Ersteller ist in dem Fall ja Bill Murray, ja, der Schauspieler.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut, dass es so vage gehalten ist. Ja. Mein Gott, wie konnte ich auf Lost in Translation nicht kommen?
Dann fehlt noch ein Film.
Ja, da gehe ich einmal kurz in mich.
Der kam, glaube ich, ich kann es dir nicht sagen, der kam auf jeden Fall in den 2010er Jahren raus.
In 2010er.
Und da spielt ein Schauspieler auch mit. Ein sehr bekannter Schauspieler, der mal für mehrere Jahre von der Bildfläche verschwunden ist. Und gesagt hat, dass er nicht mehr schauspielt,
aha,
sondern Rapper werden will.
Oh, hör, oh mein hör, Gott.
Richtig.
Oh mein Gott, ich vergesse jedes Mal, dass sie da drin ist. Es ist wirklich so, oh mein Gott.
Und er schreibt ja Briefe.
Ja, oh mein Gott. Okay, das ist stark, das ist wirklich stark. Ja. Ich bin einfach nur wahnsinnig dumm.
Ja. Nee, gar nicht.
Doch. Aber ich lieb's. Marc, ganz viel lieber an dich, das ist richtig toll.
Ja, das ist richtig geil. Also nochmal Props an Marc. Ich habe aber noch 1, 2, 3 weitere.
Ja, komm, wir gehen durch.
Okay.
Ich schaff das. Und ihr aber auch mitraten, ne?
Ja. Filme, in denen die Hauptfigur während einer langen Fahrt durch ein unheilvolles Schnalzen der Person hinter ihm in den Wahnsinn getrieben wird und später mit einer Hexe in Konflikt gerät, die seine Identität zugunsten eines bösen Prinzen stehlen will.
Okay,
ich finde, die Listen funktionieren vor allem auch, wenn man die lesen kann, ne?
Ja, ja, voll. Ich hab direkt an Dumm und Dümmer gedacht. So, an diesen Moment, was ist das nervigste Geräusch?
Achso, aber das ist ja.
Ja, ich würde Hereditary reinwerfen.
Hereditary,
ja,
ist korrekt!
Ja! Sehr gut.
Ich meine, das ist ja offensichtlich mit dem Schnalzen.
Ja, ja, genau. Da bin ich da drauf
gekommen. Unheilvolles Schnalzen, Personen hin beim Wahnsinn, später mit einer Hexe in Konflikt gerät, die seine Identität zugunsten eines bösen Prinzen stehlen will. Ja, ist so ein bisschen hingemogelt, aber ich finde es ganz witzig.
Okay, es ist hingemogelt.
Also jetzt bei Hereditary meine ich.
Ja, ja, aber bei dem anderen Film, mir ist tatsächlich bisher nur Hereditary.
Ich sag dir, der andere Film, den findest du extrem gut.
Extrem gut.
Beide Filme haben auf Letterboxd 4,0 Sterne oder mehr.
Mhm.
Und auf IMDb genau 7,3.
Beide Filme zusammen.
Ja.
Also, ja.
Beide
zusammen.
Jeweils.
Okay,
jeweils.
Ja. Okay.
Und in beiden Filmen findet eine Krönung statt. Und beide Filme enden mit einem gekrönten Herrscher.
Das war's an Tipps?
Ja, das war. Ich kann dir jetzt aber noch ein paar Freestyle-Tipps
geben. Gib mir mal einen Freestyle-Tipp.
Und zwar der zweite Film, der gesucht ist. Das ist aus einer Filmreihe,
aha,
aber der zweite Teil. Und einen der Filme hast du, also den ersten Film aus der Filmreihe, hast du vor nicht allzu langer
Zeit. Ja, okay, gut. Das ist nämlich, okay, ich habe damit geliebäugelt, das ist Shrek 2.
Es ist Shrek 2.
Okay, ja, oh mein Gott. Weil, das Ding ist, ich habe Shrek 2 ist besser als Shrek 1,
ja,
aber ich habe ihn auch wirklich lange nicht mehr gesehen.
Ich habe den auch ewig nicht mehr gesehen. Den müssen wir bei unserer nächsten Weihnachtsfeier.
Ja, wir haben ja nämlich Shrek 1 bei unserer Weihnachtsfeier geguckt, im Kino. Und vielleicht gucken wir, oder ich kann mir auch vorstellen, dass du jetzt einfach so diesen Move machst, so, ich habe jetzt Episode 3 im Kino verpasst, ich zwinge euch alle zur Weihnachtsfeier, dass wir Episode 3 nochmal im Kino gucken.
Ich glaube, du hättest da gar kein Problem mit, oder?
Oh.
Okay.
Gar nicht. Ich will mich nicht beschweren, du.
Dann habe ich noch eins.
Mhm.
Filme. Also gesucht sind zwei Filme.
Es wäre funny, wenn du jetzt einfach nur sagst, Filme.
Filme. Filme, in denen eine junge Frau von ihrem wohlhabenden, missbräuchlichen, Filme, in denen eine junge Frau von einer wohlhabenden, missbräuchlichen, ihr nahestehenden Person sich loslöst, sich mit einem Fortbewegungsmittel auf eine verhängnisvolle Reise durch eine riesige, lebensfeindliche Landschaft begibt und sich mit einem wilden Außenseiter zusammentut, der sich für sie opfert.
Herr der Ringe? Ich finde, es passt sehr gut zu Frodo.
Beste junge Frau.
Und ja, aber du verstehst schon. Also,
ja.
Meine, okay.
Also junge Frau löst sich von einer wohlhabenden, missbräuchlichen, ihr nahestehenden Person, bewegt sich mit einem Fortbewegungsmittel auf einer verhängnisvollen Reise durch eine riesige lebensfeindliche Landschaft und sie tut sich mit einem Außenseiter zusammen, der sich für sie opfert.
Boah. Das könnte einmal Episode 7 sein. Star Wars Episode 7, rein theoretisch. Ich finde, es würde auch passen.
Aber von welcher nahestehenden, missbräuchlichen, wohlhabenden Person löst sich Rey?
Von
also es Blip-blop. Ist nicht korrekt.
Schade.
Willst du Tipps haben?
Ja, hau mal Tipps raus. Oh Gott, das ist da bin ich wirklich zu dumm. Es tut mir so leid.
Okay, beide Filme sind ein Wettrennen gegen die Zeit.
Mhm.
Beide Filme wurden für jeweils 10 oder mehr Oscars nominiert.
Löst sich von einer.
Oh mein Gott. Das ist aber auch mit das
Schwierigste. Oh Gott, ich bin so dumm. Ich weiß, dass alle in den Kommentaren jetzt schreien, wie ich das nicht wissen kann. Oh mein Gott.
Soll ich dir die lebensfeindlichen Landschaften beschreiben?
Beschreib mir die beschreib mal.
Das eine ist extrem viel ödes, sandiges Land. Das andere ist. Ja?
Das ist, eine ist hier Mad Max, Fury Road.
Richtig.
Stark, okay.
Genau.
Ach.
Weil Imperator
Furiosa
löst sich von Immortan Joe und trifft dann auf Mad Max.
Sehr gut.
Max Rockatansky und tut sich mit ihm zusammen. Und er opfert sich ja, also jetzt nicht opfern, aber schon irgendwie. Und der andere Film, der spielt zu fast der Gesamtlaufzeit im Wasser.
Aber dann würdest du auch schon sagen, dass der Film schlechter ist als der andere, weil.
Also,
persönlich wegen Sand.
Ist für mich Mad Max Fury Road einer der besten Filme überhaupt.
Wegen Sand.
Auch, ja.
Okay.
Das ist meine Filmschwurbler-Theorie.
Mhm.
Sand macht Filme besser. Genau, aber jetzt haben wir Wasser.
Titanic.
Richtig!
Ja. Das ist, glaube ich, bin nur durch Wasser drauf gekommen, aber jetzt im Nachhinein ergibt das alles voll Sinn.
Ja.
Dass der Jack sich für die Rose geopfert hat.
Genau. Und jetzt habe ich nur noch eins. Das Problem ist nur, hier stehen die Antworten nicht mehr dabei. Deshalb muss ich jetzt, glaube ich, mitraten.
Okay.
Okay. Letztes ist Kinomusicals.
Kinomusicals, ja,
in denen die Hauptfigur beim Stehlen eines Brotes erwischt wird und schließlich Kinder großzieht, deren Mutter von einer Schauspielerin gespielt wird, die in Brokeback Mountain mitspielte. Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich habe nämlich die Tipps schon gesehen.
Oh mein Gott, ich bin. Oh, nee, das ist so schlimm. Weißt du, da behaupte ich immer so, dass Musicals meine Leidenschaft sind und dann kann man noch nicht mal mehr sowas beantworten. Das ist ja schlimm.
Okay, ich habe dem Tipp.
Nee, warte, kannst du noch einmal kurz das vorlesen?
Hauptfigur
spielt
Brot.
Mhm.
Wird dabei erwischt und Moment, in den die Hauptfigur stehen will, und schließlich Kinder großzieht, deren Mutter von einer Schauspielerin gespielt wird, die in Brokeback Mountain mitspielte.
Ich glaube. Oh nein. Nee.
Beide Filme spielen im 19. Jahrhundert.
Okay, dann hätte ich Les Miserables gesagt.
Ja. Ich glaube es auch,
ja?
Weil der zweite Tipp ist, Hugh Jackman spielt in beiden Filmen mit. Und ich glaube, es ist noch The Greatest Showman.
Ja. Würde ich auch sagen. Würde ich jetzt auch sagen.
Ja.
Beide starke Filme.
Nein.
Doch.
Nicht für mich.
Doch. Aber hast du beide gesehen?
Ich habe Les Miserables habe ich nicht gesehen, aber The Greatest Showman habe ich gesehen.
Aber wie kannst du bei diesem Soundtrack nicht sagen,
dass... Nee, bei mir ist es, ich, wie gesagt, ne, ich mag, ich bin nicht der größte, ich bin kein Musical-Fan, mhm. Ich bin eher das Gegenteil davon.
Sehr voll fair.
Und ich finde es halt, so die ganze Hintergrundgeschichte, wenn man sich mit Peter Barnum ja. mal auseinandergesetzt hat, das wäre der Film, den er über sich gemacht hätte.
Ja, also der Film ist auch wirklich moralisch nicht vertretbar, aber ich finde trotzdem wirklich die Songs... Die ballern und die Inszenierung so. Wäre das eine fiktive, ich finde, die hätten da nicht mehr einen Film über die Figur, also über die echte Person machen sollen, sondern einfach eine fiktive Person erfinden sollen. Und dann wäre es schon okayer gewesen.
Das wäre auch The Greatest Showman, hättest du auch so erzählen.
Ja. Nee, finde ich auch doof. Aber ja, vielen lieben Dank.
Danke an Marc nochmal für die Vorbereitung. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und du hast dich auch extrem gut geschlagen.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, du hast alle erraten.
Ja, aber ich wurde auch schon manchmal von dir über die Ziellinie getragen.
Ja, nee, das passt schon. Genau, falls ihr nochmal sowas habt, schreibt gerne auch sowas in die Kommentare.
Ja, schreibt mal euren kryptischen Zusammenhang in die Kommentare und versucht, ob das erraten werden kann. Also... Quizt euch gegenseitig.
Dann gerne auch mit so einem zweiten Kommentar, so quasi mit
Spoiler.
Dass man das auch noch spielen kann. Vielleicht können wir die dann rausziehen und in einem der zukünftigen Podcasts mit den anderen spielen.
Maybe, finde ich cool.
Ja.
Also waltet da mal lasst mal eure Kreativität walten.
Ich habe auch noch eine Frage bzw. eine Sprache mitgebracht, die ich sehr interessant fand. Und ich spiele jetzt mal kurz vor.
Ich hatte mal eine Frage an euch. Erstmal hallo, liebes CSB-Team. Und zwar, welche Filme eurer Meinung nach untergegangen sind? Mir würde da nämlich direkt zum Beispiel Black Mass einfallen mit Johnny Depp. Ich glaube, der kam 2016 raus. Gefühlt hatte niemand gesehen. Der lief auch, glaube ich, nicht. Ich habe es auch nicht geschafft, den sogar in Berlin im Kino zu sehen damals. Und ja, ich finde den Film eigentlich ziemlich gut und irgendwie kam der nicht. Würde mich interessieren, ob euch da weitere Filme einfallen. Vielleicht ist dann auch ein Filmtipp dabei. Ansonsten bleibt, wie ihr seid. Und ja, vielen Dank für euren Content.
Ja, danke, Jeremy, für die Frage.
Vielen Dank.
Black Mass haben wir, glaube ich, damals hat Alper eine Kritik gemacht bei der Filmfabrik, wenn wir jetzt gerade schon über unser früheres Leben vorhin gesprochen haben. Und ich fand den auch ziemlich cool. Also ich fand den, ich kann mich nicht mehr 100% daran erinnern, aber das war so eine Rolle, in der Johnny Depp mal wieder glänzen konnte, weil er nicht diese typische Johnny Depp-Figur gespielt hat, sondern so ein, ich glaube, da ging es um einen Gangster, den er gespielt hat.
Mhm. Also bei mir ist er, wie Jeremy gesagt hat, untergegangen.
Also ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Okay.
Gerade wenn man mal Johnny
Depp. So eine Mafia-Geschichte einfach, oder was?
Ja, genau.
Okay.
Ich glaube, die basiert sogar auf wahren Begebenheiten. Und wenn man ihn mal wieder in einer besonderen Rolle sehen will, wäre das auf jeden Fall ein Tipp. Hast du was?
Ich habe direkt was. Und das hat mich. Also, es ist auch eigentlich schon eine Big News, finde ich. Denn ich habe mir. Natürlich so eigentlich mal mein Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr da genommen, nämlich I Saw the TV Glow. Das ist eine richtige Perle. Das ist ein A24-Film und der ist so schwer zu beschreiben. Also ich finde, man kann den wirklich wahnsinnig schwer beschreiben.
Ich habe den auch vor ein paar Wochen geschaut und das war ein Erlebnis. Das ist so ein Fiebertraum für den Film.
Es ist ein Fiebertraum. Also ich beschreibe ihn auch immer so ein bisschen als so eine richtig gut inszenierte Creepypasta, weil ich finde, Vibe hat er, der ist so sehr eerie und er vermittelt so sehr ein krasses Gefühl. Und so als oberes Thema geht es um queere Identität, beziehungsweise auch Identität im Allgemeinen. Und ich glaube, das ist schon das, was man eigentlich so stehen lassen kann. Und es geht da eigentlich so um Selbstfindung und das ist verpackt in so ein sehr gruseliges, beziehungsweise einfach ein, ja, es ist schwer zu beschreiben.
Ja.
Es ist ein sehr atmosphärischer Film.
Innerhalb des Films gibt es auch eine Serie, die so aussieht.
Pink Opaque.
Ja, die aussieht wie die 90er Jahre Serie überhaupt. So ein bisschen so eine Mischung aus Buffy im Bann der Dämonen.
Genau.
Und Angel und so diese ganzen, diese mystischen Serien, wo es um so Fabelwesen geht.
Richtig.
Und allein nur diese, ich wollte unbedingt diese Serie schauen, weil das so abgefahren da drin beschrieben wird. Da geht es ja auch so ein bisschen um die Leidenschaft, die zwei Figuren zu dieser Serie aufbauen.
Richtig, und es geht eigentlich so auch darum, dass man sich vielleicht auch so, also um Fankultur geht es, glaube ich, auch. Kann man eigentlich sagen, dass man sich, also es geht darum, dass diese Hauptfigur diese Serie für sich entdeckt und sie ist komplett begeistert von dieser Serie. Es wird komplett in ihren Bann gezogen. Und flüchtet sich praktisch auch in diese Serie hinein. Und es verschwimmt praktisch so die echte Welt mit dieser Serie. Und ich glaube, das ist das, was man so sagen kann. Ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele ein bisschen zu weird ist und zu nichtssagend. Das kann ich auch absolut verstehen. Aber für die Vibes lohnt sich der auf jeden Fall. Und ist auch so mein Favorite aus dem letzten Jahr. Aber der ist halt irgendwie nie so richtig erschienen. Hat auch hier keinen richtigen Kinostart. Aber diese Woche startet dieser Film auf Netflix.
Geil. Das,
ja.
Nein.
Doch.
Oh, ja, oder? Ich hoffe so, dass der so ultra viel geschaut wird, dass er oft in der Topliste hier von Netflix auf Platz.
Ich hoffe auch. Also wirklich, schaut euch diesen.
Aber ich glaube, der hat auch so, der hat also Potenzial. Das Potenzial dafür, das zu schaffen.
Voll, weil ich finde, es ist halt schon so ein bisschen so dieser Indie-Arthouse-Film, der aber einfach bisher noch nicht die richtige Plattform bekommen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Netflix-Hit werden könnte.
Ja, genau. Schaut den auf jeden Fall an bei Netflix. Das ist die Chance. Geil.
Richtig. Ja, das hat mich auch gerade, ich habe es eben gegoogelt und da ist mir das ins Auge gesprungen. Ich war so, Slay.
Ja. Aber wie weiß nicht, ob mich dafür freuen soll, dass der jetzt keinen Kinostart bekommen hat und auf Netflix läuft. Aber generell ist es ganz cool, wenn den halt mehr Leute sehen.
Voll.
Und ich glaube, der hat jetzt auch nicht so viel gekostet.
Nee, gar nicht. Ja. Aber wie sieht's bei dir aus? Hast du so einen Film, wo du findest, der ist leider untergegangen?
Also, wir waren 2019 in einer Pressevorführung zu einem Film und der lief da. Und den haben wir gesehen. Und ich glaube, Alper und Marius waren auf jeden Fall auch dabei. Und wir fanden alle drei irgendwie großartig. Mhm. Also, der hat irgendwie super viel Spaß gemacht. Es ist ein Science-Fiction-Film. Aber der Kinostart wurde dann quasi abgebrochen und der ist dann einfach so Direct-to-DVD erschienen. Das liegt vielleicht auch daran, dass der bei einem Budget von 25 Millionen US-Dollar in den USA nur 8 Millionen eingespielt hat und dass die dann vielleicht gedacht haben, so international ziehen wir das halt zurück. Es ist zu teuer, das irgendwie ins Kino zu bringen. Deshalb bringen wir es direkt auf DVD und Blu-ray raus. Aber ich muss sagen, ich fand den, irgendwie hat der was mit mir gemacht. Und es geht um Captive State von Rupert Wyatt, der hat unter anderem den ersten Planet der Affen gemacht, also von dem Reboot. Mhm. Und da geht es um eine Alien-Invasion in den USA. Da wird, glaube ich, so wie das hier steht, da wird in Chicago wird so ein Krieg, also dieser Krieg ist vorbei quasi schon. Es geht nicht darum, den Krieg zu zeigen, sondern es geht um alles, was danach passiert. Und es gibt es wird so ein Kriegsrecht ausgerufen über die komplette Erde und die Außerirdischen haben die Erde halt unterjocht. So ein bisschen vielleicht wie Half-Life 2.
Ja.
Da gibt es ja auch so eine Invasion. Und da geht es dann einfach drum um so ein Widerstandsgruppen, die gegen diese Aliens kämpfen. Unter anderem spielen auch Vera Farmiga, Ashton Sanders und John Goodman mit. Und ich fand den Film großartig. Ich habe aber auch gehört, dass viele den nur so okay fanden. Aber irgendwie fand
ich. Aber das reicht. Also ich finde, das klingt sehr vielversprechend.
Ja.
Das klingt eigentlich richtig geil.
Ja. Deshalb finde ich es mir so schade, dass es so untergegangen ist. Aber vielleicht muss man den einfach auf der großen Leinwand sehen.
Vielleicht. Also ich habe auch gerade mal geguckt. Ihr könnt den bei Prime im Lionsgate Plus Channel gucken, also das könnt ihr.
Das ist wahrscheinlich sowas, was niemand hat.
Ja, genau, aber das ist ja meistens immer so, das kann man ja 7 Tage kostenlos testen. Also da könnt ihr den drüber gucken, wenn ihr darauf Bock habt. Und ich habe auch gerade.
Oh, ich sehe gerade, weißt du, wer da auch mit
spielt? Ja, ich habe es gerade gesehen.
Jonathan Majors.
Achso, ja, das auch. Und ich habe gesehen Machine Gun Kelly.
Das ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal.
Ja, wenn Machine Gun Kelly mitspielt. Ja, nee, ich bin. Ey, jetzt hast du mich. Also vorher hattest du mich nicht, aber jetzt bin ich am Start.
Hat der auch mal in irgendeinem anderen Film mitgespielt? Für alle nicht wissen, wer Machine Gun Kelly ist, ist ein amerikanischer Rapper.
Schrägstrich Emo Rockstar.
Schrägstrich, ist der immer noch mit.
Boah, nee, da blicke ich nicht mehr durch. Die sind, also, hier Rosa hinter der Kamera, die hat Kopf geschüttelt. Nein, er ist nicht mehr mit Megan Fox zusammen.
Okay.
Da war
Drama. Das war so eine ganz interessante Beziehung,
ja,
der in die Öffentlichkeit
ging. Die hatten auch so einen Ehering, wo das Blut von denen so drin war.
Ja.
Also es war ganz, ganz weird. Und die haben auch dann mal von ihrer Kennenlerngeschichte erzählt. Es tut mir leid, dass ich jetzt da ein bisschen drüber erzähle. Und Da hat Megan Fox zu ihm gesagt, du riechst wie Weed. Und er sagt, ich bin Weed.
Ich habe jetzt gedacht, es kommt sonst was.
Aber nein.
Das klingt wie Sonic. Ich bin's.
Ja, ich finde es aber auch crazy. Und ich finde es crazy, dass er dann damit Megan Fox beeindrucken konnte mit diesem Satz. Und dass sie dann ein Paar waren.
Ja. Gedacht, also, ja, das ist er.
Das ist er. Das ist der Mann.
Das ist der Mann fürs Leben.
Ja, anscheinend doch nicht. Anscheinend doch nicht. Aber ja. Nee, aber auf jeden Fall, Captive State klingt geil.
Ja.
Vor allem wegen.
Ich glaube, der könnte dir auch gefallen.
Ja, ey, also ich habe auch gerade mal hier so mir Bilder angeguckt und ich finde, das sieht echt vielversprechend aus. Und ich glaube, dafür werde ich mal 7 Tage kostenlos den Lionsgate Plus Channel abonnieren.
Das ist
mein Plan. Vielen lieben Dank für die Tipps und vielen lieben Dank, Jeremy, für die Frage.
Ja, genau, danke, Jeremy. Falls ihr auch so untergegangene Filme habt, schreibt ihr auch gerne mal in die Kommentare.
Genau, schreibt einfach alles in die Kommentare.
Aber hast du in letzter Zeit irgendwas geguckt, was du empfehlen willst oder was du nicht empfehlen willst? Ich war jetzt ja 2 Wochen im Urlaub, ich habe nicht so viel geschaut.
Gar nicht, wirklich.
Doch, also ich habe Last of Us verfolgt.
Oh.
Wir haben auch die Screener bekommen, da bin ich jetzt auch, glaube ich, bei Folge 5.
Wir
machen auf jeden Fall noch einen Podcast, wenn alle Folgen draußen sind, wo wir dann so ein Gesamtfazit ziehen. Aber ich bin bisher sehr angetan, auch wenn es wieder sehr nah an den Spielen ist. Aber ich habe tatsächlich noch was anderes geschaut und das ist jetzt auch keine Serie per se, sondern eine Webserie und zwar von dem YouTuber Dave. Mhm. Der hat ein Format, das nennt sich The Race.
Mhm.
Und kennst du das?
Nee.
Kennst du das nicht? Okay. Das ist inzwischen die 2. Staffel, der das irgendwie zusammen mit Join produziert. Und die Idee ist die, dass 4 Teilnehmer, beziehungsweise ich glaube, 5 TeilnehmerInnen, dass die quasi an einen Ort gebracht werden und die wissen nicht, wo sie sind und sie müssen es in kürzester Zeit schaffen, an einen anderen Ort zu kommen. In der 1. Staffel war das von Marokko nach Köln, glaube ich. Da gibt es auch so ein paar Regeln, dass sie zum Beispiel mit dem gleichen Fortbewegungsmittel nur eine Ländergrenze überqueren dürfen.
Das klingt richtig geil.
Die haben kein Geld, die haben kein Telefon, die müssen nicht quasi entweder durchschnorren, per Anhalter durchfahren, so trampen und alles Mögliche versuchen, das zu schaffen. Und genau in der 2. Staffel ist es jetzt noch ein bisschen spannender gewesen. Ich fand die richtig, richtig, richtig gut. Die hat mir extrem gut gefallen. Da sind die in Paris und müssen in die Türkei nach Kappadokien. Also eine
crazy,
extrem weite Reise.
Oh
und,
Gott. Aber die haben auch so, sind da auch irgendwie so sind das random Leute oder ist es?
Also das sind so ein paar, also es gibt so ein paar Wildcards, die sich quasi so beworben haben und dieser Dave hat die dann ausgesucht oder sein Team. Genau, dieser Dave, der macht öfters mal so Experimente. Da war auch einer dabei, der ist mit 3 Jahre lang um die Welt gefahren mit dem Fahrrad. Also so
quasi. Also Leute, die das
Travel-Influencer,
die das so auch eigentlich hinkriegen sollten.
Ja, genau. Ja, ja.
Okay, krass.
Ja. Und nicht Knossi zum 15.000. Mal. Weil ich das auch gern sehen würde.
Ich würde
Der ist doch über den Atlantik gefahren.
Genau, da gibt es auch so eine Doku dazu, oder? Genau. Ich weiß nicht, habe ich auf jeden Fall nicht.
Aber The Race kann ich wirklich sehen.
Das ist richtig spannend. Aber würdest du sagen, ist jetzt 2. Staffel sogar noch mal ein bisschen besser als das erste?
Ich fand sie sogar wesentlich besser.
Also ich könnte jetzt auch einfach direkt Staffel 2 gucken.
Ja, also du musst Staffel 1 nicht geguckt haben.
Okay, gut.
Ja.
Ja, geil.
Und ich meine, es gibt nur so andere Formate wie Seven vs. Wild, die das so gefühlt so diese Art von Content ins Leben gerufen haben.
Mhm.
Aber das fand ich immer so, das war mir immer viel zu lang.
Ja.
Viel zu lang. Und The Race ist sehr abwechslungsreich.
Voll, weil es gibt ja auch so ein Ziel, worauf hinausgearbeitet wird.
Ja.
Ich finde, bei Seven vs. Wild ist es ja
überleben.
Die bleiben ja so die ganze Zeit am gleichen Ort und deswegen, ich finde, es klingt richtig spannend. Habe ich richtig Bock drauf.
Ja. Hat dann 14 Folgen mit so jeweils 50 Minuten.
Aber ist auch so einmal komplett auch schon hochgeladen?
Inzwischen, also bei YouTube noch nicht komplett, aber bei Join kann man sich das komplett anschauen.
Okay.
Sondern mehr Behind-the-Scenes-Material. Aber ich glaube, jetzt in den nächsten Tagen erscheinen die letzten Folgen.
Okay, krass.
Ja.
Krass. Ey, ich finde manchmal ist schon der Weg irgendwie von der Toilette ins Wohnzimmer schon krass. Und
tatsächlich hat, ich war ja im Urlaub. Und ich war 2 Wochen auf den Azoren und die Serie hat mich so ein bisschen dazu inspiriert. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben im Urlaub getrampt, weil es nicht anders ging, weil wir so spät ankamen, weil wir noch in den Supermarkt mussten. Es standen ein paar Feiertage an und wir hätten halt nichts zu essen gehabt. Wir hätten dann irgendwie jeden Tag irgendwo essen gehen müssen, falls was aufgehabt hätte. Und das war halt so eine Insel, Flores heißt die, die ist so sehr weit, das ist die westlichste Insel von den Azoren. Und Da haben wir getrampt. Und es hat funktioniert. Das zweite Auto hat uns mitgebracht.
Ernsthaft?
Hat uns dahin gebracht. Habe ich die auch während der Fahrt gefragt, ob die auch noch, ob die den Weg wieder zurückfahren. Die haben gesagt so, wir können euch nach Hause bringen. Und das war so toll. Dann habe ich gefragt so, was für ein schönes Erlebnis.
Oh mein Gott, wie lieb. Ich habe ganz ehrlich, ich hatte einfach so krasse Angst davor zu trampen. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht.
Ja, das war halt so eine kleine Insel, das ist dann quasi wie auf dem Dorf. Und ich weiß halt noch von früher auf dem Dorf, wenn du halt den Daumen rausmachst und du fährst halt, jeder nimmt dich mit.
Ernsthaft?
Ja. Es gibt sogar so Mitfahrerbänke. Also also dann setzt du dich da drauf und dann kann dich, dann nimm dich halt das erstbeste Auto mit.
Mir wurde immer gesagt, ich darf nicht in fremde Autos einsteigen.
Ja, man soll ein bisschen vorsichtig sein, so auf Bauchgefühl hören. Aber da waren wir halt zu zweit, es war Tag.
Ja, klar,
das war,
also, aber richtig cute eigentlich dann doch.
Ja, das fand ich schön. Das war so mit eines der coolsten Erlebnisse.
Hey, ich finde das auch gerade richtig toll.
Da haben wir auch, da haben wir den beiden, die uns mitgenommen haben, so als Dank, da gab es Rittersport in dem Supermarkt und da haben wir gesagt, hier, German Chocolate for you.
Habt ihr denn so getan, als ob ihr die schon mitgehabt hättet oder was?
Nee, wir haben es.
Okay. Ja, stark, richtig, richtig geil. Okay, ja, vielleicht werde ich das auch mal machen. Vielleicht werde ich gleich vom Büro aus nach Hause trampen. Vielleicht nicht. Vielleicht soll ich das in Köln, soll ich
das nicht.
Nee, ich lasse es lieber.
Bei dir zu Hause in der Heimat vielleicht.
Ja, vielleicht. Wobei ich da auch noch nicht jedem traue.
Ja.
Dann frage ich aber mal während der Fahrt, ob die Timothy Chalamet kennen.
Ja. Hast du irgendwas Spannendes oder Schlimmes gesehen?
Ja, ich habe gesehen, lass mich einmal hier kurz meine Letterboxd-Liste einmal durchgehen. Ich habe den Film gesehen, G20.
Oh
der
Gott,
G20-Gipfel.
Das ist geil, dass es sowas gibt.
Wurde verfilmt.
Glaubst du, es wird Nachfolger geben, wo es dann noch G8 gibt?
Oh, G8, boah, das wird richtig, das wird scheppern, ich sag's, wie es ist. Der Film dreht sich um den G20-Gipfel, der von Terroristen heimgesucht wird. Und,
so ein bisschen wie White House Down oder
so ein
Olympus
bisschen.
Has Fallen.
White House Down ist aber besser. Ich sag's, wie es ist, weil der ist halt auch noch total, also White House Down ist stupid und ich glaube, er weiß auch, dass er stupid ist.
Ist auch ein bisschen witziger, ne?
Ja, genau. Und G20 nimmt sich schon sehr ernst.
Aber von Olympus Has Fallen, das war, glaube ich, von Roland Emmerich, ne?
Ist das Roland Emmerich?
Oder White House Down? War
White House
das mit Jamie Foxx?
Ja, White House Down ist auf jeden Fall von Roland Emmerich. Aber Olympus Has Fallen habe ich leider keine Ahnung.
Ja, das ist eigentlich der gleiche Film.
Der Gerard Butler-Film, ne?
Ja.
Nee, der ist von Antoine Fuqua.
Ah, stimmt.
Das ist auch crazy, dass der diesen Film
Aber White House Down?
Der ist von Roland Emmerich.
Ah, okay. Ja, okay, gut, dann, das passt ja.
Ja,
der macht das immer ein bisschen lustigeren Take drauf.
Ja, deswegen. Also den mochte ich sogar, da hatte ich viel Spaß mit. Aber hier G20 ist auch wirklich ein Film, den man sich nicht geben muss. Also es ist echt ein rein theoretisch cooles Szenario. Viola Davis stelle das vor, dass sie Präsidentin der USA wäre. Geil, aber auch sie kann diesen Film nicht mehr retten. Also es ist halt wirklich so.
Ich habe den Trailer gesehen und sie springt sehr oft durch die Gegend und ballert mit irgendwelchen Pistolen.
Ja, es ist wirklich so. Nee, also ich habe wirklich auch schon gefühlt wieder alles so vergessen. Das Ding ist noch, dass dass Anthony Starr den Bösewicht spielt, diesen Anführer dieser terroristischen Organisation. Und
glaubst du, der steckt jetzt in so einem Typecasting drin, dass er jetzt immer als Bösewicht?
Kann ich mir schon vorstellen. Aber ich habe mir da auch nochmal gedacht, Bruder, also du kannst ja auch irgendwie nur Homelander spielen. Ich finde, das da war schon so ein bisschen verschenkt. Ich meine, er hat ja noch in dieser Serie Banshee.
Oh, die wurde mir sehr oft empfohlen, die habe ich leider
da soll er auch so, da soll er auch richtig gut sein, also ich will ihm jetzt sein Talent nicht absprechen. Aber
der hat doch in diesem Horrorfilm mitgespielt, wo wir den Trailer auf dem Fantasy
Knock, Knock, Knock.
55.000 Mal gesehen
haben. Genau, Knock, Knock, Knock,
Knock, heißt Knock,
er. Knock. Ich glaube, der heißt, er hat im deutschen Namen, er hat im deutschen vielleicht auch nochmal einen anderen Titel, warte. Doch, nee, der heißt Knock, Knock, Knock hier.
Es gibt ja auch Knock, Knock, ne, mit Keanu Reeves.
Genau, das ist dann,
glaubst du. Und es gibt The Knock.
Glaubst du, dass dann irgendwann Knock, 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 Knock kommt? Dass sie das einfach immer so einmal weiterführen, dass das auch so komplett zusammenhangslose Filme sind.
Ja.
Ja, nee, also wirklich G20 fand ich wirklich nicht gut.
Nee.
So, es tut mir leid.
Ich habe auch tatsächlich, ich habe einen Film angefangen, aber ich hatte dann irgendwie keine Lust, den weiterzugucken. Ich will den aber jetzt unbedingt am Wochenende noch fertig schauen. Und der ist letzte Woche gestartet auf Netflix. Havoc mit Tom Hardy.
Den habe ich auch geguckt.
Von Gareth Evans. Mhm. Gareth Evans, nicht Edwards.
Mhm.
Der viele meiner Lieblingsfilme gemacht hat, oder also zwei meiner Lieblingsfilme, The Raid und The Raid 2, und auch die Serie Gangs of London, der sehr bekannt ist für ausgefeilte Plansequenzen, in denen gekämpft wird, wie man es noch nie gesehen hat, die so krass durchchoreografiert sind, dass man, dass einem der Kopf platzt. Und Havoc ist auch so eine korrupter Polizist, hat Scheiße gebaut und es passiert noch mehr Scheiße-Geschichte, wo ich habe die ersten 20 Minuten geschaut und es war so kacke, es hat mich null interessiert. Ich will es noch zu Ende schauen, weil einfach, ich will es einfach zu Ende geschaut haben, dass ich sagen kann, ich habe es zu Ende geschaut, aber der Film sah so Arsch aus.
Wir reden über die LKW-Szene am Anfang.
Es gibt eine Verfolgungsszene am Anfang, eine Autobahnjagd und die sieht so verheerend schlecht aus. Die sieht aus wie von einem PS3-Spiel.
Ja, ist ja wirklich so. Episode 3, der schlechteste Moment in Episode 3 sah tausendmal besser aus als das.
Aber ich bilde mir das nicht nur ein, ne?
Das sieht
wahnsinnig schlecht aus.
Ich habe aber auch geguckt, weil der Film kommt, glaube ich, so mittelmäßig sogar noch bis eher auch noch gut an. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass die Kämpfe, die halt vorkommen, später auch noch, die sind wirklich auch wieder richtig
gut funktioniert. Okay, dann, jetzt hast du mich wieder...
Ja, aber ich finde trotzdem so im Vergleich zu The Raid ist das hier wirklich auch stupid. Also diese Geschichte, die hat mich gar nicht gejuckt.
Die ersten 20 Minuten so, nee, es ist mir egal.
So, ja, wirklich. Und es bleibt halt leider auch den gesamten Film über so. Und es gibt halt diese Handvoll Kämpfe, die dann so herausstechen und für die es sich dann lohnt. Aber dann kannst du dir halt im Endeffekt auch wirklich eine Compilation auf YouTube angucken und dann hast du den Film.
Und das ist so eine der Sachen, die ich so genial finde an The Raid. Dieser Film ist extrem kurz, es geht sehr schnell zur Sache, aber der Film nimmt sich am Anfang so ein paar Minuten Zeit, um die Hauptfigur einzuführen, zu zeigen, für was sie kämpft und auch zu zeigen, dass da halt so ein Ungleichgewicht herrscht, dass sie halt so quasi so eine einzelne Person ist, die auch voll auf die Fresse bekommt und trotzdem dann auch irgendwie nur schafft, so im letzten Moment noch was, also sie hat verdient, diese Kämpfe zu gewinnen. Und in The Raid 2 gibt es eine der coolsten Autoverfolgungsjagden, die auch mit echten Autos gedreht wurden, wo teilweise die Kamera durch Autos durchgereicht wird. Und da fand ich es halt schon in den ersten 20 Minuten so schade, dass du das Gefühl hast, du fliegst da mit der Kamera durch so ein 3D-CGI-Space durch.
Ja, ist dann vielleicht so wirklich so das Problem hier wieder mit Netflix, dass Gareth Evans da zu Netflix gegangen ist. Maybe.
Ich weiß es nicht. Aber also da habe ich mir auch so gefragt, so wollte er wirklich so, dass das so ist? Ist er so 100% zufrieden, wie das aussieht? Oder ist das halt so eine Sache mit, es musste fertig werden?
Ja, ich habe mir auch Interviews hier, er hat auch hier mit Letterboxd, wo wir wieder da sind, hat er so seine Top 4 Favorite Films of All Time so genannt.
Oh, und was?
Platz 1 Hard Boiled, dann war Singing in the Rain war da noch dabei. Und boah, die anderen
zwei. Geiler Mix,
ey. Ja, die anderen beiden weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall ein richtig sympathischer Typ.
Ja.
Und dann frage ich mich halt auch so, wie du schon sagst, ist er dann am Ende des Tages so auch wirklich zufrieden mit dem Look? Ja, aber ich kann Tom Hardy halt auch echt nicht mehr sehen. So, also wirklich so, er spielt wirklich immer nur noch diese gleiche Rolle.
Ja.
Also diese Rolle, die in diesem Film spielt, hat er gefühlt 20 Mal gespielt.
Aber ganz ehrlich, ich freue mich auch ein bisschen, hast du damals auf Amazon Prime, das war glaube ich eine der ersten großen guten Serien, Tabu?
Nee.
Die ist echt extrem gut. Das spielt halt auch wieder sich selbst.
Mhm.
Aber ich glaube, da kommt jetzt auch bald eine zweite Staffel.
Ernsthaft? Nach so langer Zeit?
Es hat so lange gedauert, ja.
Ja, ich hab nämlich immer nur davon gehört, dass die auch wirklich so echt gut sein soll.
Ja,
aber die ist gut. Crazy. Ich habe immer gedacht, dass die so einmal abgeschlossen ist. So.
Nee, ich glaube nicht, die wollten da noch mehr machen.
Das hat doch jetzt wirklich lange gedauert.
Ja.
Krass, okay.
Die haben sich wohl gedacht, die Serie ist ein Tabu.
Das ist ein Tabuthema, du.
Ja.
Okay, ja gut. Havoc, kannst du weitergucken? Aber ich sage mal so viel, es wird nicht so viel besser. Okay. Was auch nicht...
Dann kann ich nebenher ein bisschen bügeln.
Ja, das ist ein guter Bügelfilm. Das ist ein perfekter Bügelfilm, finde ich. Hier, auch ein guter Bügelfilm, den habe ich nämlich beim Bügeln geguckt, ist The Gorge auf...
Oh, The Gorge auf Apple TV Plus!
Ja, hast du den gesehen?
Nee, habe ich nicht, aber ich habe voll Bock, den zu schauen. Weil ich kann mir vorstellen, das ist so ein Film, der ist was für mich. Weil er schon... der so dieses typische Mystery-Element, Mystery-Element aufbaut, die so spannend sind in der ersten halben Stunde und die hinten raus
komplett failen. Das ist exakt das ist dieser Film. Das ist, besser hätte ich es nicht beschreiben können. Also es geht halt darum, dass zwei Menschen werden irgendwo auf der Welt, sie wissen nicht, wo genau sie stationiert werden. Sie werden mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen, kriegen die Augen verbunden und werden dann da runtergeschmissen. Und die müssen dann jeweils auf einem Turm über eine Schlucht wachen.
Das ist quasi wie Firewatch, das Spiel, bloß
mit einer riesigen Schlucht. Ja, bloß anders und schlechter. Ja, es ist halt dann so, dann sind die beiden Personen sind gegenüber von der Schlucht positioniert. Also die beiden Türme stehen sich gegenüber.
Also die Schlucht ist zwischen den beiden.
Zwischen diesen beiden Türmen. Und dann beginnt am Anfang des Films, und ich finde, das ist wirklich die größte Stärke dieses Films, so ein bisschen, dass die beiden sich kennenlernen, so mit dem Fernglas und dann halten die so ja, Schilder
das
hoch.
Ist, das ist richtig cool.
Und dann beginnt praktisch so eine Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Türmen. Und
das mit Anya Taylor-Joy und
Miles Teller. Genau. Und dann wird halt irgendwann das Mysterium um die Schlucht gelüftet und das ist halt dann nicht so gut.
Ja.
Ja. Aber prinzipiell lohnt es sich wirklich für diesen Anfang wirklich sehr.
Und die Schlucht, da ist auch viel Nebel, ne?
Da ist sehr viel Nebel.
Sehr viel Nebel, okay.
Und da steckt sehr viel mysteriöses Zeug in dieser
Schlucht. Okay, weil das hat mich so ein bisschen vom Look an. Hast du, ich habe ein Herz für diesen Film, also The Great Wall.
Ah, mit Damon. Ja. Nee, den habe ich nie gesehen, aber.
Ist, der macht so Spaß.
Ich fand ihn damals so vom Trailer her so stupid, dass ich dann irgendwie dann nicht mehr am Start gewesen bin, weil ich damals in meiner, ich gucke nur elitäre Filme Phase war, aber ich weiß, dass ich ihn heute auch feiern würde.
Auf jeden Fall.
Ah, ja.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Starts der Woche, weil diese Woche starten einige interessante Filme in den Kinos, unter anderem Thunderbolts und Rust. Zu beiden Filmen haben wir diese Woche Kritiken veröffentlicht. Du hast eine gemacht zu Thunderbolts und Alper eine zu Rust. Und genau deshalb würde ich jetzt nicht weiter darüber sprechen, sondern direkt zu Death of a Unicorn kommen. Das ist ein A24-Film. Es ist ein Debütfilm von Alex Scharfman. Und Tod eines Einhorns beschreibt, glaube ich, schon alles, was in dem Film passiert. Da geht es um einen Vater und seine Tochter. Und die überfahren in der kanadischen Wildnis aus Versehen ein Einhorn, packen das in den Kofferraum. Und dann kommen anscheinend weitere Einhörner und wollen sich bitterlich rächen an diesen Leuten. Und unter anderem Jenna Ortega, Paul Rudd, Richard E. Grant und Will Poulter spielen mit.
Ja, ich habe ganz ehrlich, das klingt so stupid, ich hab Bock drauf.
Ja.
Ich hab wirklich Bock drauf.
Hast du den Trailer geschaut?
Ja.
Ja.
Ich glaube, dann hast du halt, wie gesagt, den ganzen Film schon gesehen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Aber ich hab trotzdem irgendwie Bock drauf. Auch wenn der, glaube ich, international schon eher so semi-gut ankommt, halt wirklich so gutes Mittelmaß.
Ich habe auch das Gefühl, dass A24 jetzt, ich meine, dieses Jahr kommt oder kam noch Y2K raus.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass, was früher so Fake-Trailer waren, dass A24 einfach jetzt Filme von so Fake-Trailer macht, wo man sich früher gedacht hat, so, ah, dieser Trailer ist gut, aber so in voller Laufzeit muss ich den
nicht schauen. Ja, aber ich finde, das ist halt auch immer so das, wo man bei A24 auch immer mitreden muss, weil ich finde, wir preisen A24 ja eigentlich immer schon sehr häufig und ich glaube.
Zu Recht.
Ja, zu Recht. Also der Großteil ist auch wirklich perfekt, aber man vergisst, glaube ich, auch immer wieder, dass die auch echt in ihrer Laufzeit auch schon echt einige Gurken rausgehauen haben. Ja. Also ich erinnere auch mal an diesen Charlie Sheen-Film, was so deren erster Film gewesen ist, mitunter. Der ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Aber der erste Film war, glaube ich, Spring Breakers.
Der allererste. Genau, aber so einer der ersten war halt wirklich so dieser Charlie Sheen-Film und
Haben die nicht dann auch mal mit Spring Breakers, glaube ich, 2014 oder 15, ne? Haben die auch bald 10-jähriges? Vielleicht am gleichen Tag 10-jähriges
Video. Das wäre toll. Den würde ich gerne mal auf der großen Leinwand sehen. Ich fand den toll.
Spring Breakers?
Ja.
Ja. Ja, und wo wir schon bei A24 sind, es startet ein weiterer A24-Film in den Kinos, und zwar Die Legende von Ochi. Und du hast den gesehen, Lenny.
Ich habe den gesehen. Das ist in der Tat ein sehr, sehr einzigartiger Film. Wenn ihr den Trailer mal schaut, hat der Film wirklich einen komplett eigenständigen neuen Look, den man eigentlich so noch nie gesehen hat. Und es geht um eine riesige Fabelwelt, die ich gar nicht so richtig greifen und erklären kann. Also es hat so Elemente von wirklich so Märchengeschichten und es ist aber irgendwie eine Welt aus den 80ern, 90ern.
Oh, okay.
Das klingt ja so mit wirklich osteuropäisch auch angehaucht.
Ja.
Und darin lebt Willem Dafoe, der so eine kleine Soldatentruppe an Kindern hat und zusammen mit denen jagt er Ochis. Und das sind so Fabelwesen. die bedrohlich anscheinend sind in Willem Dafoes Augen, in seiner Figur. Und dann ist es so, bei einem Streifzug gegen diese Orgies findet ein junges Mädchen, die von Willem Dafoe in diesem kleinen Truppe ist und die von Helena Zenge gespielt wird, unser neuer deutscher Shootingstar, die findet ein Orgie-Baby und nimmt es mal nach Hause. Und dann geht es darum.
Oh, der Film, das klingt so wholesome.
Ja, und dann geht es halt darum, dass sie dieses Orgie-Baby nach Hause bringen möchte.
Ja.
Und Willem Dafoe möchte sie dann währenddessen natürlich noch jagen und versucht sie zu finden und sie davon abzuhalten.
Das klingt so ein bisschen wie Drachenzähm leicht gemacht.
So in etwa. Und ich finde, der Film hat wirklich ganz, ganz viel Tolles, aber er ist halt schon wirklich so sehr simpel am Ende des Tages so strukturiert und hat auch so ein bisschen E.T.-Vibes, ganz, ganz viele. Und mich hat der Look, rein theoretisch ist es, also der hat wirklich einen krassen Look, aber mich hat der gleichzeitig auch ein bisschen gestört.
Oh, ja?
Weil das sah an so vielen Stellen nach KI aus und es ist zu 100% nicht KI gewesen, aber ich finde dadurch, dass man irgendwie so ganz, ganz viele Videos auf Social Media so sieht und irgendwie immer so ganz, ganz viel KI-generiertes Zeug sieht, habe ich die ganze Zeit gedacht, oh nein, das sieht so KI-mäßig und so gekünstelt aus, obwohl das 100%, glaube ich, nicht KI gewesen ist.
Ja.
Und ich finde, das hat mir das so ein bisschen verdorben. Ich war die ganze Zeit so, oh nee, das sieht, das hat, ja, das ist, glaube ich, ein Problem von mir selber einfach.
Ja.
So, aber ich kann mir vorstellen, dass das viele andere auch noch haben werden. Und ja, ich finde aber trotzdem, er lohnt sich auf jeden Fall, weil es ein wirklich sehr, sehr einzigartiger Film ist.
Ja, und der Film ist übrigens auch ein Debütfilm von Isaiah Saxon. Und ich, das finde ich eine der coolsten Sachen an A24, dass die halt, das ist ja auch so einer der Geheimrezepte von dem Studio, dass die einfach junge Filmemacher finden oder Filmemacher, die eine Vision haben und denen jetzt auch nicht das größte Budget geben, aber denen halt quasi so das Vertrauen geben, hier bekommt ihr Geld, bringt eure Vision auf die Leinwand. Und es kommen eigentlich immer, also alle Filme von A24 haben so was Besonderes.
Voll.
Und das kann man auf jeden Fall A24 zugute halten.
Das finde ich auch. Also das ist
und
so,
genau, dass diese Woche einfach zwei Debütfilme ins Kino kommen, ist
das finde ich auch schön. Cool.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr cool.
Genau. Was aber kein Debütfilm ist, sondern eher fast schon Massenware, ist eine Serie, die am Sonntag startet, am 4. Mai. Und diese Serie heißt Geschichten der Unterwelt. Und es ist eine Star Wars-Animationsserie. Eine Miniserie, in der in 6 Episoden über den Abschaum der Star-Wars-Galaxis gesprochen wird. Über verschiedene Figuren geht es da, zum Beispiel aus Clone Wars bekannt Asai Ventress und Cat Bane.
Ach, ich liebe Cat Bane.
Ja, Cat Bane ist schon. Oh Gott, warum? Warum gibt es The Book of Boba?
Ja, das
warum
ist halt wirklich,
gibt es das, diese schreckliche Serie?
Das war, du weißt gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe, da Cat Bane zu sehen. Dann haben sie ihn einfach komplett verhunzt in diesem.
Ja,
ja, das ist halt schlimm.
Das aber, ist wirklich schlimm.
Aber ja, hast du Bock auf Geschichten der Unterwelt? Beziehungsweise hast du die anderen beiden Serien gesehen, die Geschichten des der Jedi
und
des Imperiums.
Nee, das Imperium.
Ja.
Ja, ich habe beide gesehen und ich glaube, Geschichten des Imperiums fand ich noch ein bisschen besser.
Mhm.
Aber ich finde es nett. Also
ja,
ich bin jetzt nicht so hyped auf die Serien, aber ich finde es einfach so eine nette Addition zu dem ganzen Star Wars-Universum. Die sind ja auch beide von Dave Filoni, oder alle Serien sind von Dave Filoni, der so als was Animations Star Wars angeht, so die Koryphäe ist. Quasi der Kevin Feige des Star Wars-Universums. Und ich werde mir die auch irgendwann anschauen, aber ich bin jetzt nicht so hyped wie jetzt zum Beispiel auf Andor gewesen, weil es ist bei mir immer dieser Animationsstil. Ich bin da jetzt nicht so der große Fan von. Ich mag bei Star Wars gerne Live-Action.
Kann ich verstehen. Das sehe ich nicht so, aber ich kann das
ja,
verstehen.
Du bist ja auch mit Clone Wars aufgewachsen.
Das stimmt. Ich glaube auch, das ist halt so ein total anderes. Eine andere Sicht dann da drauf, aber in diesem Zug hier nochmal bei Dave Filoni erwähnen, das wird ja auch bei der Star Wars Celebration erwähnt hier, dass nächstes Jahr schon Mandalorian und Grogu auf uns warten. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film.
Ja.
Ich finde, dieser Titel klingt halt auch irgendwie so billig.
Ja.
So wirklich. Oh.
Ich bin halt so gespannt, ob die es schaffen, einen Film rauszubringen, den auch jetzt eine Person schauen kann, die nicht The Mandalorian geschaut hat.
Ja.
Oder ob das halt einfach sowas ist wie, ja, du musst halt alles davor gesehen haben. Und das ist wie zum Beispiel jetzt Attack on Titan, die letzten 2 Folgen laufen jetzt im Kino. Du kannst die nicht als eigenständigen Film anschauen, du musst halt den Rest gesehen haben.
Ja, ich find's halt auch wirklich crazy, weil ich mir so denke, es hieß ja auch mal lange Zeit, dass noch eine vierte Staffel kommen wird. Aber anscheinend ist es jetzt schon so, dass dieser Film das Ende von den beiden zeigt.
Ja.
Und ich frage mich auch.
Weil eigentlich hat die letzte Staffel der Serie hat ja eigentlich schon ein Ende gezeigt.
Ja, und ich weiß es auch nicht. Ich fand halt wirklich Staffel 2 schon echt nicht mehr so gut und Staffel 3 war dann ja wirklich enttäuschend.
Ja.
Naja, vielleicht retten sie es nochmal wieder. Ja. Wer weiß es.
Ihr solltet uns jetzt auf jeden Fall folgen und eine gute Bewertung hinterlassen, weil sonst, sonst geht das einfach nicht. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit dir, Lenny. Auch wenn Alper nicht dabei war.
Das stimmt. Gute Besserung nochmal. Und vielen lieben Dank für das Quiz und alles Mögliche. Ich fand's richtig schön.
Genau. Und dann sehen und hören wir uns bald wieder.
Yes.
Hier bei Cinema Strikes Back.
Macht's gut.
Tschüss. Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation: Lennart Schmitz, Jonas Ressel. Redaktion: Jonas Ressel. Aufnahme und Schnitt: Rosa Husemann. Grafik und Design: David van Steppold. Setbau und Design: Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro: Engelbert von Nordhausen.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.
Das war ein Podcast von Funk.